Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing, dem Podcast der Marketingberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und natürlich auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin euer Podcast-Host und ich bin Journalistin und seit fast 20 Jahren in der Branche unterwegs. Und mit mir hier sitzen Wolfgang Merkle, Marketing-Experte und Mitherausgeber des Buches Rethinking Marketing. Hallo Wolfgang.
Hallo Lena, grüße dich.
Und Klaus Schmähing, Marketing-Advisor und bekannt von verschiedenen Jobs auf großen Marken, wie zum Beispiel Burger King, Carlsberg oder auch Beiersdorf. Hallo Klaus.
Hallo Lena, freut mich. Hallo Wolfgang.
Hallo Klaus.
Ich freue mich, dass wir hier heute zusammensitzen. Wir wollen das Augenmerk in dieser Folge so ein bisschen auf die Funktion und die Aufgaben des Marketings, vor allen Dingen in Krisenzeiten, legen. Für das Buch Rethinking Marketing hat Klaus genau das ja sehr intensiv besprochen und thematisiert. Bei der Gelegenheit unbedingt, wer das Buch noch nicht gelesen hat, besorgt es euch. Rethinking Marketing heißt es, wurde von Wolfgang und Oliver Klein von Cherrypicker herausgegeben. Also es lohnt sich auf alle Fälle, dieses Marketingwerk nicht nur zu besitzen, sondern auch definitiv auch zu lesen. Also macht das unbedingt. Und bevor wir jetzt aber gleich voll reingehen ins Thema, würde ich dir gerne die Frage stellen, die Eva Tholen in der vergangenen Folge an dich weitergegeben hat, Klaus. Und zwar hat sie gefragt, welche Marke zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht und warum?
Was ich aktuell sehe, und ich glaube, wahrscheinlich ist das die Standardantwort von ganz vielen, es ist eigentlich immer Sixt, Respekt nach Süddeutschland. Ich glaube, die schaffen es halt immer mit durchaus frechen und guten Sprüchen, einem immer, ob es nur am Flughafen ist, im Netz oder auf Plakaten, immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Und das halt immer wieder, ich mag das ganz gern, es ist immer ein schönes Augenzwinkern dabei.
Wolfgang, welche Marke bringt dich zum Schmunzeln oder erfreut dich?
Also es gibt eine Vielzahl von Konsummarken und Luxusmarken, die ich natürlich toll finde. Aber jetzt hier für den Podcast möchte ich ganz klar sagen IKEA. Und zwar aus doppelter Hinsicht finde ich die ganz, ganz, ganz toll. Und zwar erstens als Konsument. Ich finde dort Möbel und zeitgemäße begleitende Accessoires immer bezahlbar und im modernen Design. Ich kann dort meine Freizeit verbringen, habe ein Erlebnis mit dabei. Es ist eine tolle mediale Kommunikation, die mich ebenfalls zum Schmunzeln bringt. Und zweitens quasi als Mitherausgeber des Buches muss ich sagen, insofern, ich finde IKEA deswegen so toll, weil es ist ja mehr als nur Kommunikation. Die machen ein ganzheitliches Marketing. Das ist ein Erlebnis innerhalb der Fläche entsprechend dort dabei. Es ist eine Marke, die sich stets anpasst. Das wird hier nachher noch unser Thema sein. Insofern, Marken müssen sich anpassen können an das jeweilige Umfeld und auch wenn es Krisen sind. Und es ist eine Marke, die hat schon eine gewisse Tradition, aber bleibt immer aktuell. Und insofern finde ich IKEA sowohl als Konsument wie auch jetzt als Mitherausgeber dieses Buches Rethinking Marketing in doppelter Hinsicht richtig eine geniale Marke. Und deswegen ist einer der Gründe mit, warum die auch deutsche Marketingpreisträger 2026 geworden sind.
Also ich unterschreibe das auch total. Ich liebe IKEA, aber ich glaube, du bist der einzige Mann, den ich kenne, der freiwillig zu IKEA geht, zumindest.
Jetzt wir sind zu zweit, würde ich sagen. Wir sind zu zweit.
Du gehst auch gerne zu IKEA.
Ich liebe IKEA. Also liegt das vielleicht auch am Hotdog und den Chatbullern, aber nein, grundsätzlich all das, was Wolfgang da gesagt hat zu IKEA, das würde ich auch dick unterstreichen. Wie gesagt, nicht grundlos haben sie gerade mehrere Preise abgeräumt. Aber auch da, wenn man vom Produkt und dann ein bisschen zur Kommunikation, ist immer ein sehr, sehr rundes Bild. Also Heiko macht da mit seinem Team in Deutschland wirklich einen sehr, sehr guten Job.
So, jetzt müssen wir irgendwie von dem ja sehr unterhaltsamen und spaßigen Aufenthalt bei IKEA irgendwie zu den Krisen kommen. Da fällt mir jetzt auch keine besonders charmante Überleitung ein, aber trotzdem, lass uns mal einfach reingehen in die Krisen und Probleme. Klaus, Krisen sind für Unternehmen, sie sind für Marken immer gefährdend. Sie reduzieren den Umsatz, sie reduzieren das Vertrauen in eine Marke, sie lassen Marken oft nicht gut dastehen, KonsumentInnen wandern ab, völlig unabhängig, ob das Unternehmen sozusagen selbst schuld ist an dieser Krise oder ob es einfach irgendwelche Krisen von außen sind, wie wirtschaftliche, politische etc. Du sagst trotzdem, dass Krisen eine Chance sind für Unternehmen und Marken. Wie meinst du das?
Können eine Chance werden, sagen wir es so. Nein, da bin ich natürlich bei dir. Natürlich sind Krisen erstmal definitiv eine Bedrohung. Genau, was du gesagt hast, sie kosten Umsatz. Ein Unternehmen wird durcheinander geworfen etc. Das sind natürlich erstmal ganz viele Dinge, die nicht gut sind. Und am Ende, man wünscht sich auch keine Krise. Aber wenn sie da ist und man sie, glaube ich, ja, umarmen ist vielleicht da das falsche Wort, aber ja doch, vielleicht, wenn man sie dann vielleicht auch ein bisschen umarmt und sich die richtigen Fragen stellt und die richtigen Schlüsse daraus zieht, kann sie, glaube ich, schon durchaus wirklich eine Chance sein für ein Unternehmen. Denn ich glaube, gerade in Krisen ist es doch so, dass man anfängt, vielleicht Prozesse zu hinterfragen, dass man anfängt, vielleicht seine Produktrange zu hinterfragen, nochmal drauf schaut, wie relevant ist uns eigentlich Marke. Man spürt, glaube ich, auch, wie relevant vielleicht eine Marke ist, weil gerade wenn es eine interne Krise ist, die dann nach außen getragen wird, je höher die Relevanz der Marke ist, umso größer ist meistens auch der Einschlag. Wie man dann reagiert, da kann man, glaube ich, auch zeigen, wie loyal ist dann vielleicht eine Kundschaft und. All diese Dinge dann zu beleuchten während einer Krise, können dann wirklich eine Chance zu sein, dass man gestärkt auch aus einer Krise herausgeht.
Kannst du ganz kurz mal externe und interne Krise für uns einfach mal definieren? Das ist ja auch was du in deinem Buchartikel immer wieder anführst.
Externe Krisen kennen wir alle. Also eine der größten, die ich natürlich auch so während meiner beruflichen Karriere dann hatte, war sicherlich einmal die Pandemie. Das ist so eine externe hervorgerufene Krise, aber ich glaube, all die geopolitischen Dinge, die gerade um uns drumherum passieren, das sind eigentlich die Dinge, die von extern an einen herangetragen werden, bis hin zu Naturkatastrophen oder sonst irgendwas. Ich meine, kleine Betriebe, die im Ahrtal waren und die werden da ein Lied von singen können. Interne Krisen, das sind eigentlich Dinge, die im Unternehmen entstehen. Du hast Probleme mit deinem Produkt, du hast Compliance-Verstöße, du haust vielleicht eine Kampagne raus, die vielleicht fragwürdig ist und. Oder eben, wie es in meinem Fall einmal war, ein investigativer Bericht, der kommt. Das ist dann auch eine große, ja, das ist schon.
Wolfgang, wir befinden uns jetzt aktuell in einer wirtschaftlichen Krise, die wahrscheinlich nicht so schnell vorbeigehen wird wie ein Shitstorm oder Ähnliches. Kann man das vergleichen in der Herangehensweise als Marke oder als Unternehmen?
Also die Anzahl der Krisen, die wird sich massiv steigern oder hat sich in den letzten 5 Jahren schon gesteigert. Klaus hat es gerade schon angesprochen, seit Corona, sofern leben wir eigentlich in einer Dauerkrisenschleife. Und ich denke, egal, ob es eine interne, eine externe Krise findet, die Handlungsmuster sind sehr ähnlich. Wir müssen lernen als Marketiers, wir müssen lernen als Unternehmensverantwortliche, uns anzupassen an die jeweils sich verändernde Umwelt. Die Umwelt ist halt leider Gottes sehr viel schnelllebiger geworden, sehr viel grundsätzlicher und sehr viel fundamentaler. Und das ist halt etwas, was uns aufrütteln muss. Wir haben den Komfort gehabt über die letzten Jahrzehnte, dass wir in einer relativ stabilen Welt gelebt haben. Und am Ende, diese Zeit scheint vorbei. Und wir müssen lernen quasi, dass wir nicht nur eine Marke, so wie sie ist, oder ein Unternehmen, ein Unternehmensmodell, ein Geschäftsmodell weit entwickeln und optimieren, sondern es möglicherweise auch durch eine sich verändernde Umwelt zu bewegen. Und deswegen hat uns, dem Oliver Klein und mir, der Austausch mit Klaus Schmegen so viel Spaß gemacht bei der Erstellung des Buches, weil er erstmals quasi für sich mit beschäftigt hat, Achtung, wir Marken und Unternehmensverantwortliche müssen lernen, uns zu adaptieren. Und das wird eine permanente Aufgabe werden. Insofern also immer wieder auch die Marke weiterzuentwickeln. Und deswegen hatte ich vorhin als Beispiel auch schon IKEA genannt. Das ist eine Marke, die ist seit 30 Jahren auf dem deutschen Markt, mehr. Hat immer wieder gelernt gehabt, sofern sich dabei anzupassen. Insofern. Und das war damals war es eher eine langsame Anpassung. Heute ist es eine plötzliche, so hat das Klaus ja auch durchlebt bei Burger King damals. Es waren plötzliche Veränderungen. Insofern egal, ob das irgendwie der Enthüllungsjournalismus war oder davor das Thema Corona. Die Marke musste schnell sich anpassen. Und das ist genau dieses Thema Schnelligkeit und dann die richtigen Mechanismen zu finden. Zum einen nach draußen zu den Kunden, aber zum zweiten auch nach innen. Diese Implikation, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Da bin ich auch bei Wolfgang. Natürlich gibt es diesen Unterschied zwischen kurzfristigen Krisen wie einem Shitstorm und eben halt Dauerkrisen. Dauerkrisen fühlen sich halt gefühlt wie ein stetiger Gegenwind an. Und ich glaube, am Ende braucht man da natürlich ein paar andere Tools, weil du kannst halt nicht 2, 3, 4 Jahre in einem Krisenmodus im Unternehmen fahren. Von daher musst du natürlich da grundsätzliche Anpassungen fahren, die halt ein bisschen längerfristig greifen, wohingegen gerade diese kurzfristigen Shitstorms und so, da geht es vor allem um Geschwindigkeit, das ist ein wichtiges Thema, aber auch dann eben so ein bisschen Qualität der Dinge, die man da tut, mit denen man vielleicht antwortet, Verantwortung übernimmt, mit Empathie auf so eine Krise eben halt auch reagiert. Es gibt so ein Recovery Paradox, dass wenn man Krise richtig bewältigt, dann findet man manchmal sogar Kunden besser als vorher. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend. Und ich glaube, diese beiden Sachen, die muss man schon ein bisschen unterscheiden, wenn auch, glaube ich, die Gemeinsamkeit bleibt halt so Kundennähe, Transparenz, Konsistenz in Dingen. Das haben, glaube ich, beide Typen von Krisen dann so ein bisschen gemein.
Würdet ihr sagen, dass die Bewältigung der Krise Marketingaufgabe ist?
Aus meiner Sicht ja, definitiv. Marketing ist ja nicht nur eine Aufgabe, wo man sich beschäftigt mit tollen Kampagnen. Das war es ja lange Zeit, sondern Marketing hat vor allem auch eine strategische Implikation. Und zwar die Frage, ein Geschäftsmodell auch weiterhin relevant und spannend zu lassen. Ein Geschäftsmodell so zu gestalten, dass der Mehrwert für die Kunden erkennbar ist. Und wenn wir in einem Umfeld leben, was dynamischer geworden ist als in der Vergangenheit, dann glaube ich, gehört es unbedingt mit dazu, dass diejenigen, die sich mit dem Geschäftsmodell aus einer Marketing-Sicht, aus einer Marken-, aus einer Umfeldsicht, was ist für den Konsumenten interessant und wie differenziert man sich zum Wettbewerb, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das auch weiterhin eine oder noch mehr eine Marketingaufgabe wird als in der Vergangenheit.
Ich würde Wolfgang da beipflichten und ein bisschen widersprechen und dem Marketing ein bisschen ins Knie schießen. Natürlich nicht, aber ich würde sagen jein, weil ich glaube, am Ende eine Krise, und das habe ich mindestens einmal erleben dürfen, ist, glaube ich, eine gesamtunternehmerische Aufgabe erstmal, weil am Ende sind natürlich auch viele, viele andere Bereiche mit involviert, weil, wie gesagt, wenn es ein Produktproblem gibt oder, dann sitzen ganz viele verschiedene tolle Menschen an einem Tisch und versuchen genau das zu lösen. Und das ist in der Regel nicht nur das Marketing. Ich glaube, die Rolle, die das Marketing einnimmt, ist die definitiv verbindende, weil Marketing hat im Zweifel doch diese einzigartige Rolle im Unternehmen, dass man erstens, glaube ich, eine sehr gute Verbindung zu diesen verschiedenen Bereichen hat. Meistens über Teile der Funktion vielleicht sogar ein bisschen mit reinragt, zum Beispiel Produktentwicklung oder Ähnliches oder wenn es um Serviceleistungen geht. Und ich glaube, da kommt im Marketing dann schon die Rolle des Verbinders, des Zusammenführers, des Übersetzers vielleicht ein bisschen zu. Ich glaube, dann doch eine der wahrscheinlich mit wichtigsten Rollen eben das Thema Kommunikation gegenüber, wenn wir jetzt im FMCG oder B2C-Marketing sind, Kommunikation gegenüber den Endkunden. Weil ich glaube, das ist dann schon mit entscheidend, wie kommunizierst du eine Krise gut, transparent und ehrlich auch gegenüber deinen Endkunden.
Ich glaube nicht, dass wir uns widersprechen, lieber Klaus. Ich glaube, dass wir das Gleiche meinen. Logischerweise, sofern wird Marketing quasi das Produkt nicht initial verändern können, wenn es nicht initial produktverantwortlich ist, was es in der Wirtschaft auch gibt. Aber es ist auf jeden Fall diese verbindende Komponente. Damit wird Marketing auch kulturverantwortlich innerhalb eines Unternehmens. Und ich finde unmittelbar, und das hast du aber auch bewiesen in deinem Lebenslauf, in deinen Karrierestationen, wo du so etwas zu bewältigen hattest, es ist die anstoßende Komponente, quasi der Initiator aufgrund dessen, was draußen im Markt passiert. Wir müssen etwas, um überleben zu können, draußen im Markt verkaufen. Und deswegen müssen wir uns den Markt anschauen. Und wenn wir dort sehen, dort passiert was mit unseren Konsumenten auch, mit unseren Kunden, dann müssen wir das anstoßen und zweitens auch moderieren und begleiten und zusehen, das ist dein verbindendes Element, was du gerade gesagt hast, Klaus, sofern um die Krise zu bewältigen.
Ich würde ganz gerne in dem Zusammenhang nochmal auf diese internen und externen Krisen kommen. Mein Gefühl ist, aber widersprecht mir da gerne, wenn ihr das anders seht, dass anhand dieser vielen externen Krisen, der großen Krisen, die von außen an ja, jedes Unternehmen herangetragen werden derzeit, die Unternehmen intern ja fast in so einer Sorge sind, dass es zu irgendwelchen internen Krisen kommen könnte und deshalb das ganze Thema Mut und vielleicht auch Leichtigkeit oder auch ja das Ausprobieren von Dingen weniger wird und viele Marketingabteilungen eben Sorge haben, dass sie aufgrund von falschen Entscheidungen, der Abgabe von Kontrolle in eine interne Krise rutschen werden. Also die Angst davor ist so groß, dass man auf Teufel komm raus versucht, sie zu vermeiden, mit der Einbuße von Mut und vielleicht auch ungewöhnlicher Kommunikation. Würdet ihr das ähnlich sehen?
Also vielleicht darf ich da mal reingerätschen, Klaus, auch wenn dir hier immer der Vortritt gehört. Im Markt draußen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik ist die permanente und dauerhafte Veränderung. Wir kommen aus dem Fall, also für diejenigen, die schon etwas länger in dem Geschäft entsprechend drin sind, insofern wir haben das eigentlich auch kaum gelernt, weil wir gelernt haben, innerhalb eines bestehenden Umfeldes, was sich kaum verändert, agieren zu können. Und da haben wir gewisse Routinen und das ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. Wenn etwas außerhalb der Routine ist, haben wir Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber wir müssen einsehen, dass das Thema notwendige Adaption, das ist heute ein Normalfall geworden. Und da war wahrscheinlich Corona, Klaus hat es vorhin erwähnt, ein Wachrüttler. Aber auch selbst damals haben wir noch nicht geglaubt, vor 5 Jahren, dass das jetzt ein Dauerthema wird. Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, die letzten 5 Jahre, Adaption ist ein Bestandteil unseres täglichen Managements, auch wenn das nicht unbedingt ein Bestandteil unserer Ausbildung war in der Vergangenheit.
Um eine Sache aufzugreifen, die du, Lena, gesagt hast, falsche Entscheidung treffen. Ich glaube, die falscheste Entscheidung ist es, keine Entscheidung zu treffen. Das macht man ja auch ganz gerne. Und das passiert natürlich auch ganz, ganz häufig, so ein bisschen Floskeln rauszuhauen. Aber grundsätzlich, ich glaube, natürlich Anpassung und Adaption ist, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen, das steckt drin. Ich glaube, das muss auch sein, wenn man eine langfristige Strategie eben halt nicht aus dem Auge verliert. Aber ich glaube, diese Agilität, die man mitbringen muss, die, ich glaube, das ist mehr, als es definitiv in der Vergangenheit war. Aber um nochmal auf das Thema Entscheidungen und möglicherweise falsche Entscheidungen, Mut, Risiko, ich meine, das sind immer Wörter, die dann ganz viel rumfliegen. Ich finde, grundsätzlich, ein guter Kollege von mir hat das auch gesagt, schönen Gruß an Steffen. Ich glaube, dass vielen Marketeers momentan eh der Mut fehlt. Wenn man sich mal Werbeblogs kurz vor 8 anschaut, deutsche Werbung ist nicht mutig. Das ist, glaube ich, ein Fakt aus meiner Sicht. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass natürlich man sehr stark KPI getrieben ist, was jetzt nicht sagen soll, dass man nicht auch als Marketeer auf Zahlen schauen sollte. Natürlich muss man das. Aber es ist, glaube ich, dann immer die Angst vor dem Ungewissen. Ich teste manche Dinge so lange tot, bis ich denke, ja, so wird es draußen funktionieren und leider zeigt die Realität dann was anderes. Und wenn man dann mal auf Krisen schaut, und wie gesagt, da schaue ich gerne dann auf sowas wie die Corona-Krise zurück, gerne hört sich da erstmal komisch an, aber meistens, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, dann fasst man doch mal den Mut, weil eigentlich weiß man gar nicht, was man sonst noch machen soll und haut einfach mal vielleicht auch mal Dinge raus. Also ich wirf vielleicht ein Produkt in den Markt, wirf einen Service in den Markt oder halt eben auch eine Kommunikation, die man sich vorher so vielleicht nicht getraut hätte, die man vielleicht vorher kaputt getestet hätte, weil man sagt so, du, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, wir machen es jetzt einfach mal machen, also mal diese Entscheidung vielleicht zu treffen, anstatt eben halt keine Entscheidung zu treffen. Und da entstehen häufig echt ganz coole Dinge, wo du denkst so, wow, krass, das funktioniert ja. Oder ey, dieses Produkt funktioniert oder wie gesagt, eben dieser Service funktioniert. Und ich glaube, diesen Mut, den man dort manchmal hat, vielleicht in einer Krise, da vielleicht Teile einfach mal mitzunehmen in die hoffentlich Normalzeit, ein bisschen mutiger, das würde ich dem einen oder anderen Marketier durchaus wünschen.
Wie bekommt man denn diese, nennen wir sie mal, kurzfristigen, du hast vorhin von Agilität gesprochen, agilen, spontanen Aktionen mit einer langfristigen Markenstrategie zusammen. Wir haben in den vergangenen Folgen, auch Wolfgang mit dir, immer wieder darüber gesprochen und dafür plädiert, wie wichtig es ist, dass Marken eine langfristige Markenstrategie haben, dass sie einen Markenkern haben und eben nicht getrieben sind von kurzfristigen Entwicklungen, auf die man schnell reagiert und dabei völlig seinen Markenkern außer Acht lässt. Wie bringt man denn diese beiden, ja, ich möchte fast sagen, Pole zusammen?
Ich glaube, dauerhafte Strategie und Anpassung an Umfeldveränderung, das ist kein Widerspruch. Wenn die Marke richtig definiert ist, im Sinne von, was ist die DNA, dann wird die Marke sich auch anpassen können. Sie muss es ja quasi, um zu überleben. Also ich werde zu Beginn unseres Podcasts heute, hatten wir schon das Gespräch, was sind unsere Lieblingsmarken. Ich hatte von IKEA angefangen. Und IKEA finde ich deswegen als Marketing-Experte, nicht nur als Konsument, deswegen so gut, weil sie es geschafft haben. Sie sind seit 40 Jahren, glaube ich, auf dem deutschen Markt und immer wieder sich anzupassen an die jeweiligen Umweltveränderungen. Und das große Thema heute halt ist, über das Klaus und ich halt gesprochen haben, als er seinen tollen, lesenswerten Beitrag erstellt hat für unser Buch, ist, dass halt diese Anpassungsnotwendigkeit, die ist kurzfristiger geworden. Und am Ende hat er am Ende noch sogar noch mehr Burger King gehabt als zu Beginn der Krise, weil er es nämlich geschafft hat, quasi aber im Sinne der Marke eine Strategie zu finden, ein Produktangebot, ein Serviceangebot, was tatsächlich im Sinne der Kunden war, wo man gesehen hat, Mensch, das ist Burger King. In der Vergangenheit haben wir in dem Luxus gelebt, dass das Umfeld sich nicht groß verändert hat. Wir haben agieren können mit Routinen. Wir haben agieren können mit Erfahrungswissen aus der Vergangenheit. Dieses Erfahrungswissen der Vergangenheit schafft nur eine Gefahr, nämlich dass die Gefahr der Langweiligkeit, die Gefahr der Austauschbarkeit, die Gefahr der Kopierbarkeit von anderen. Und ich glaube, wenn wir das richtig gut leben, sofern so wie es Klaus auch bewiesen hat bei Burger King, dann können wir aus einer Krise sogar gestärkt rausgehen. Er hat vorhin gesprochen von dem Recovery-Paradox und genau das ist, glaube ich, diese Thematik, eine DNA zu haben, die aber durchaus auch in der Lage ist, quasi fern auch Umfeldveränderungen zu antizipieren.
Unterstreiche ich erstmal, was Wolfgang da gesagt hat. Es ist ja wirklich dieses langfristige Ziele grundsätzlich einfach nicht aus den Augen verlieren und die nicht über Bord werfen. Ich glaube, die Anpassung ist halt im Kurzfristigen dann. Wenn ich jetzt mal an Corona denke, klar, damals in der Gastronomie gearbeitet, da war die KPI nicht Marktanteile oder sonst irgendwas, sondern kurzfristige Cashflow-Sicherung. Wie schaffen es wir, Leute in die Restaurants zu bewegen, dass wir die Restaurants auslassen und. Und dann fängt es natürlich darauf umzudenken, nicht langfristiger Markenaufbau. Erstmal jetzt kurzfristig, wie gesagt, Menschen in die Restaurants Cashflow sichern, dass eben die Menschen in den Restaurants bezahlt werden können und. Dass es eben morgen und übermorgen eben halt auch mal noch einen Burger King gibt. Ich glaube, nichtsdestotrotz und da dann wieder das Marketing, natürlich aber die langfristigen Ziele des Markenaufbaus nicht zu verlieren, weil ich glaube, die Unternehmen, die in Krisen oder in diesen längerfristigen Krisen auch nicht in ihre Marke investiert, die sind in der Regel nicht gestärkt rausgekommen. Also ich glaube, die, die aber weiter auch in ihre Marke investiert haben, das sind eigentlich die, die am Ende auch gestärkt aus solchen Themen, Zeiten und so weiter hinausgekommen sind. Und ich glaube, das ist dann die Aufgabe von Marketing oder eines ganzen Führungsteams, eben diese Balance ein bisschen zu halten, langfristige Ziele nicht aus den Augen verlieren, aber eben kurzfristig möglicherweise KPIs anzupassen, die vielleicht jetzt gerade nicht mehr passen, aber die eben in diesem Moment halt eben braucht.
Das klingt für mich so ein bisschen, als ob aus Krisen vor allem auch ja, neue Produkte oder neue Dienstleistungen entstehen können. Also das ist ja schon was so über den kommunikativen Aspekt des Marketings hinausgeht.
Also da ist, glaube ich, natürlich Gastronomie, Corona, glaube ich, eins der besten Beispiele, auch wenn das sicherlich keine einfache Zeit für die Gastronomie und für viele Kollegen da draußen im Food Service war. Aber da sind natürlich Services entstanden, Produktservices entstanden in einer Geschwindigkeit, die wir, glaube ich, vorher so nicht gesehen haben, von Delivery Services, Digitalisierungssprünge, die wir gemacht haben. Plötzlich konnte man über Apps bestellen, selbst kleinste Buden hatten plötzlich eine App. Es gab Kollaborationsformen zwischen verschiedensten Unternehmen. Da erwähne ich dann auch gerne einen damaligen Mitbewerber McDonald's, die mit Aldi da zusammen kooperiert haben, um Leute von links nach rechts zu schieben. Da hat sich vorhin nie ein Mensch Gedanken drüber gemacht. Und das ist ja, glaube ich, das, was ich meine. Da trifft man plötzlich Entscheidungen, wo du vorher wahrscheinlich durch 23 Gremien hättest gehen müssen. Da haben wir, glaube ich, echt Sprünge gemacht, wie gesagt, von Services über Digitalisierung, Collabs etc. oder Arbeitsweisen, die hätten wir sonst so nicht gehabt.
Das ist genau das, was Klaus gerade anspricht. In der Vergangenheit war schlichtweg diese Adaption nicht notwendig, weil wir unser bisheriges Geschäftsmodell weiterführen konnten. Das ist auch ja seine Argumentation gewesen mit dem Vergleichen der KPIs. KPIs, quasi diese Zahlen und Controlling, gemäße Steuerung eines Unternehmens, das ist immer so ein Stückchen weit in die Vergangenheit zurückschauend. Was haben wir im letzten Jahr gemacht? Was haben wir das Jahr davor gemacht? Was machen wir heute? Und das impliziert eigentlich immer wieder sofern ein Fortsetzen des Geschäftsmodells in dem üblichen Rahmen. Und wenn dieser übliche Rahmen nicht mehr da ist, da steht dir das Wasser auf einmal bis zum Hals. Das ist eine existenzielle Bedrohung. Und damit reagierst du ganz automatisch sehr viel schneller auf das, wo kannst du überleben und gleichzeitig noch einen Konsumwunsch erfüllen. Und deswegen Corona war ein solcher Katalysator. Deswegen, Klaus hat es vorhin gesagt, so dramatisch Corona war, aber es hat uns gleichzeitig wirklich gelehrt, aufmerksam zu sein und quasi neue Verhandlungsmuster entsprechend entstehen zu lassen. Und das ist halt genau diese Lehre, die man daraus zu ziehen hat letztendlich. Das Umfeld verändert sich ganz dramatisch und man muss darauf reagieren. Und diese Reaktionsfähigkeit und diese Reaktionsnotwendigkeit, die ist heute, hatte ich vorhin schon mal so gesagt mit anderen Worten, finde ich, ist ein Normalfall geworden. Es ist ein neuer Skill, den wir als Marketiers kultivieren müssen.
Was ich da in der Krise, glaube ich, gemerkt habe, oder ich glaube jetzt auch an dem Beispiel Lieferservice, das ist, glaube ich, ein ganz guter, weil das gab es ja vorher schon, aber das war so halbgar immer, weil passte nicht, ging nicht, kostet zu viel, keine Ahnung. Ich glaube, in Krisenzeiten ist es so, und da kommt Marketing, vielleicht ist es sogar was Schönes, da kommt Marketing wirklich zu seinen Kernaufgaben, weil wir sollen ja immer Anwalt des Gastes sein oder Anwalt des Kunden, hat man ja mal gehört oder irgendwann noch mal gelernt. Aber ich glaube, was in Krisen passiert ist, das zwingt Unternehmen, Marketing wieder radikal eigentlich vom Kunden her zu denken. Welche Probleme hat der Kunde eigentlich gerade in diesem Moment? Wie hat sich vielleicht möglicherweise der Kontext verändert? Wofür sind die überhaupt noch bereit zu zahlen? Wie können sie überhaupt noch? Und wie gesagt, die Kunden haben gesagt, ich kann nicht mehr zu euch kommen. Also musst du überlegen, also müssen wir doch unsere Sachen zu denen bringen. Und plötzlich entsteht ein Lieferservice und sagt so, ja, Lieferservice ist vielleicht doch gar keine schlechte Idee, weil das ist das, was der Kunde gerade will. Und ich glaube, das verstärkt, glaube ich, nochmal dieses so, ich meine, was man dann vielleicht aus Krisen auch mitnehmen soll, dieses echt aus dem Kunden herauszudenken, weil am Ende ist das, glaube ich, auch das, was dann einem Unternehmen hilft, weil wenn ich meine Kunden glücklich mache am Ende des Tages, kommen sie wieder zu mir. Also ich meine, das ist ja der Gang der Dinge dann.
Das mit reinzunehmen ins Unternehmen, um dann quasi alle internen Abteilungen quasi, egal wer es ist, ob das die Produktion ist, ob das die Geschäftsführung ist, ob das unsere geliebten Controller und Finanzer sind, wachzurütteln. Ey, Leute, da draußen passiert ganz dramatisch was. Wir müssen uns ein Stückchen weit anpassen und verändern. Also von daher nach wie vor Marketing. Das ist die verantwortende Position, die verantwortende Stelle, der Anwalt des Kunden, was da draußen passiert und daraus quasi eine Veränderung überhaupt erst anzustoßen und wachzurütteln. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz originäre und wichtige Aufgabe.
Jetzt haben wir ganz viel über Corona als Krise gesprochen. Vorhin war mal das Thema Shitstorm. Das sind ja Krisen, die so, naja, als ob jemand auf den Schalter gedrückt hat, kommen. Also die sind einfach plötzlich da, zack, und man muss jetzt sofort darauf reagieren und hat gar keine andere Wahl. Anders ist es ja mit so globalen Krisen wie Wirtschaftskrisen, Klimakrisen etc. Das sind ja so Krisen, die vielleicht auch so groß sind, dass sie gar nicht in der Gänze zu greifen sind für jeden Einzelnen. Und ich würde jetzt zum Abschluss ganz gerne mit euch vielleicht nochmal so über das Thema Mindset sprechen. Wie schafft man es denn, dass ja derartige Krisen, bei denen man nicht in einem unmittelbaren Zugzwang ist, weil aufgrund der Politik oder aufgrund der KonsumentInnen man so unter Druck gesetzt ist, wie schafft man es, in einem Unternehmen da irgendwie alle auch mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass jetzt gehandelt werden muss und dass man jetzt neu denken muss und dass man jetzt agil reagieren muss.
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, Corona hat uns abverlangt, dass wir reagieren. Was wir als Unternehmen, und da spielen wir Marketeers eine ganz wichtige Rolle, was wir lernen müssen, ist entsprechend vorbereitend schon quasi etwas zu entwickeln insofern. Und da, glaube ich, spielt das Thema Mindset eine ganz wichtige Rolle, was ja auch der Untertitel unseres Buches ist, da vorzubereiten, Achtung, es kann nicht so weitergehen wie gestern. Und deswegen, glaube ich, eines der großen Learnings, die wir insgesamt haben, ein Thema weiter so wie gestern, das funktioniert nicht mehr. Du hast vorhin die Frage gestellt, Lena, dauerhafte Strategie, ist das nicht ein Widerspruch zu einer Adaption? Habe ich ja vorhin gesagt, nein. Es ist insofern für viele von uns zunächst einmal ein Widerspruch, weil wir quasi früher gelernt hatten, wir können mit einem weiter so unsere Marke generieren, weil damals die Notwendigkeit noch nicht da war. Und das, was wir heute lernen müssen, ist also nicht nur Reaktion zu zeigen hinterher, wenn schon eine Krise da ist, sondern uns auch ein bisschen vorzubereiten. Und das ist vor allem auch eine Mindset-Aufgabe.
Diesen Sense of Urgency, den haben viele natürlich erst dann, ja, um nochmal so ein Denglisch, also when the shit hits the fan, dann ist sie plötzlich da. Aber deine Frage zielt dann, wie kannst du das vorher machen? Ich glaube, das hat ganz viel mit Mindset zu tun, dass du, glaube ich, wenn es die Krise noch nicht gibt, zumindest dir mal so ein paar Tools zurechtlegt, so wenn eine Krise käme und man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber wie sind Abläufe im Unternehmen, was will man machen, dafür zu sorgen, dass nicht Marketing von heute auf morgen eingestellt wird, ist immer auch ganz wichtig. Sich eine loyale Kundenbasis in einer Nicht-Krise aufzubauen, total wichtig, weil loyale Kunden sind viel, viel besser. Aber seinen Kundenstamm auch in einer Nicht-Krise zu hegen und zu pflegen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Sich zumindest einen groben Plan schon mal zurechtlegen, was passiert, wenn, also so einen kleinen Krisenplan, was sind die Personen, die involviert werden müssen, was sind Abläufe, die gemacht werden müssen. Da zumindest eine Idee von zu haben, dass man das nicht erst ab Tag 1, wenn irgendwas passiert ist, weil dann wird es unglücklich. Vielleicht da einfach als Beispiel nochmal BK. Leider hatten wir das Investigative ja zweimal hintereinander, aber wir haben aus der ersten Krise, wie ich versucht, Dinge zu lernen, also jetzt gerade aus einer kommunikativen Sicht, und waren beim zweiten Mal viel, viel besser vorbereitet, auch wenn ich mir das zweite Mal natürlich gerne gespart hätte. Vorbereitung, präpariert sein auf eine Krise und irgendwas aus der Schublade holen zu können, so banal es klingt, hilft definitiv.
Vielleicht abschließend, Klaus, wir haben ja mit dem Thema Humor und dem Beispiel von Sixt angefangen, auch wenn es dann nicht um Krisen ging, aber inwiefern kann Humor bei der Bewältigung von Krisen helfen?
Wichtig ist, dass das Thema, was da vorliegt, ernst zu nehmen, die Kunden, Gäste ernst zu nehmen und das nicht ins Lächerliche zu ziehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist, glaube ich, in der Krise manchmal Humor vielleicht zumindest am Anfang definitiv nicht angebracht. Wenn du an einen Punkt kommst, wo wir alle vielleicht hoffentlich über diese Situation zusammenlachen können, dann kannst du das gerne bringen. Aber ich glaube, ganz wichtig, bei einer Krise oder bei einem, vielleicht dann sogar bei einem Shitstorm, das sind ja meist die kurzfristigen Sachen, die eine Marke betreffen, die Sache sehr, sehr ernst nehmen, glaube ich, in dem Fall wirklich wichtig, weil auch da haben die Menschen da draußen gerade, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, ob eine Company, Marke die Thematik gerade wirklich ernst nimmt. Und deswegen wäre ich da, glaube ich, mit Humor, obwohl ich sonst ein großer Freund davon bin, sehr vorsichtig.
Hinter jedem Kunden steht ein Mensch. Und der soziale Austausch Mensch zu Mensch bedeutet auch, dass wir offen und ehrlich und aufrichtig und möglicherweise auch mit einer Prise menschlichen Humor quasi reagieren. Und deswegen sind solche menschlichen Reaktionen, werden die so gewertschätzt in der heutigen Zeit, mehr denn je.
Ich danke euch. Jetzt kommen wir noch zu deiner letzten Frage sozusagen, Klaus, die du dem nächsten Gast stellen darfst, auch noch nicht wissend, wer das sein wird. Bei der Gelegenheit möchte ich jetzt schon mal sagen, wir hören uns wieder am 19. März. Da kommt nämlich die nächste Folge raus. Und an alle Hörenden da draußen, ihr würdet uns einen ganz großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn auf der Plattform eurer Wahl bewertet und liked. Das verhilft uns zu ganz viel Sichtbarkeit und hoffentlich kommen dann noch viele marketinginteressierte Menschen auf diesen Podcast und steigen mit uns in die Diskussion ein. Das könnt ihr nämlich machen, sowohl über die Kommentarfunktion bei Spotify oder auch über LinkedIn. Gerade Cherry Picker und Oliver Klein sind ganz emsig damit, diesen Podcast auch zu posten. Also kommt da gerne mit uns in den Austausch und ins Gespräch. So, und damit wir vorbereitet sind für die nächste Folge, Klaus, deine Frage.
Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert formuliert, aber welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich, wenn es heute leben würde, also nach den heutigen Umständen, welchen Tipp würdest du ihm geben? Kurz vielleicht der Hintergrund aus meiner Sicht, dadurch, dass ich gerade in der Marketingwelt oder grundsätzlich in der Welt so viel verändert habe, was müssen junge Leute heute vielleicht anders machen, als wir das vielleicht vor?
Großartiges Thema.
Das finde ich eine tolle Frage. Ich freue mich jetzt schon auf die Antwort. Wolfgang guckt jetzt schnell nach, ob er dran ist oder nicht in der nächsten Folge. Aber das macht sicherlich Spaß, diese Frage. Ich danke euch sehr, euch beiden, dass ihr heute hier gewesen seid und ja, miteinander und mit mir in die Diskussion gegangen seid und hoffentlich dazu beigetragen habt, dass ja, wir alle Marketing zukunftsfähig gestalten können. Und wie gesagt, für all jene, die das Buch noch nicht haben, in den Shownotes gibt es den Link, wo man es kaufen kann, Rethinking Marketing. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Klaus.
Ja, danke dir, liebe Lena, für die tolle Gastfreundschaft hier.
Danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Danke.
Tschüss.
Tschüss.